und Niesmann, der politische Wochendurchblick.
Es ist Kalenderwoche 42. In den USA war Ex-Präsident Jimmy Carter frische 100 Jahre alt, bereits wählen. Und hier in Berlin ist noch Präsident Joe Biden zum Abschiedsbesuch angekommen. Und von genau hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier und hier kommt der Mann, der den beiden Präsidenten Carter und Biden in Sachen Fitness in nichts nachsteht. Andreas Niesmann.
Vielen Dank, lieber Steven. Und auch von mir ein herzliches Hallo zusammen, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen. Ja, falls Sie sich fragen, können Geier und Niesmann eigentlich auch mal auf einem anspruchsvollen und sagen wir feuilletonistischem Niveau über die Themen der Woche diskutieren, dann sage ich Ihnen ja. Goda Marinic ist heute zu Gast, die Schriftstellerin, Publizistin und Podcasterin. Und mit ihr reden wir über folgende Themen der Woche.
Polen offen.
Wie Donald Tusk Flüchtlinge draußen halten will und warum auch Deutschland in der Migrationsfrage nicht vorankommt.
Schuldenbremse first, Freiheit second.
Ist der Liberalismus in Deutschland am Ende oder steckt nur die Lindner FDP in der Sackgasse?
Und einfach mal machen.
Warum Hot Takes in den sozialen Netzen dem persönlichen Fame viel, aber der Gesellschaft wenig bringen und wie man es besser machen kann.
Ja, was soll man noch sagen? Es war wieder mal eine volle Woche, voll in die Woche. Aber wir wollen uns heute mal ein bisschen mehr Zeit für unseren Gast nehmen, damit Jagoda uns auch mal ausreden lässt, ja, damit wir auch mal zu Wort kommen. Und deswegen fassen wir uns am Anfang ein bisschen kurz. Aber eins muss man feststellen, diese Woche spielte die Musik auf jeden Fall auch in den Parlamenten.
Stimmt, sie hat auf jeden Fall im ukrainischen Parlament gespielt, nämlich da ist es zu einem Termin gekommen, der ja von vielen Leuten mit Spannung erwartet worden ist. Präsident Volodymyr Zelensky hat seinen, Achtung, kein Witz, Siegesplan vorgestellt. Und
wow, das ist ein Wording, was ich sonst nur von dir kenne. Was steht drin im Siegesplan?
Ja, wenn ich jetzt ein bisschen flapsig wäre und nicht mit dem ukrainischen Volk auch mitleiden würde, dann würde ich sagen, es ist ein bisschen eine Wünsch-dir-was-Liste, ehrlicherweise. Also da steht zum Beispiel drin, eine sofortige Einladung der Ukraine zu einem NATO-Beitritt braucht er, ist einer der 5 Kernpunkte. Er will die Genehmigung, die vom Westen gelieferten Langstreckenwaffen für Angriffe und Ziele tief im russischen Territorium zu nutzen. Er will den Krieg nach Russland tragen, damit auch die Russinnen und Russen merken, welche Konsequenzen das hat, dieser Krieg und das Leid dort halt auch stattfindet. Und das sind natürlich alles schon Dinge, wo man sagen muss, da werden die westlichen Partner kaum mitziehen. Da ziehen sie ja bis jetzt auch nicht mit. Und nur weil er es jetzt in einen Siegesplan schreibt, ändert das ja ehrlicherweise überhaupt nichts an der Lage.
Es ist so, wie du sagst, sogar on the record hat ja Olaf Scholz jetzt schon gesagt, an seiner Haltung und an der Haltung der deutschen Bundesregierung wird sich in diesen Fragen nichts ändern, sprich kein Taurus, keine Erlaubnis, die westlichen Waffen oder die von Deutschland gelieferten Waffen auf russischem Boden einzusetzen und so weiter. Da wird sich also, wie du schon sagst, für Deutschland jedenfalls nichts ändern.
Ja, ist fast ein bisschen tragisch. Also mir tut Zelensky leid, muss ich ehrlich sagen. Er ist zunehmend verzweifelt, was angesichts der Lage an der Front er auch sein kann. Also es ist ja nicht so, dass die Russen da jetzt riesige Erfolge verbuchen oder unmittelbar vorm Durchbruch stehen. Aber es ist natürlich so, langsam, aber sicher. Ich glaube, Putin hat das ganz am Anfang des Krieges irgendwann mal gesagt. Da hat es nicht gestimmt, aber inzwischen stimmt es, ja, dass diese Kriegskunst, ich glaube, er hatte sich da irgendwie so ein bisschen lyrisch in so eine Formulierung da reingeredet, dass die einfach langsam, aber sicher diese Mühlen da sich zum Erfolg malen. Und man hat so ein bisschen die Befürchtung, das ist genau das, was gerade passiert. Ja, und Friedrich Merz, der Oppositionsführer, hat Olaf Scholz genau deshalb im Bundestag scharf angegangen. Er hat gesagt, er sei persönlich verantwortlich dafür, also Scholz, dass die Ukraine mit einem Hand auf dem Rücken kämpft, also eine Hand auf den Rücken gebunden hat, wenn man es mit einem Boxer vergleicht. Und das gehe so nicht, das könne man nicht länger akzeptieren. Und er hat letztendlich Scholz aufgefordert, Putin so eine Art Ultimatum zu setzen. Also er soll ihm sagen, also entweder der hört auf, wahllos Kindergärten, Krankenhäuser, andere zivile Infrastruktur zu bombardieren. Oder die Reichweitenbegrenzung für alle Waffen wird aufgehoben. Und wenn er dann immer noch nicht schnallt, was los ist, dann müsse auch der Taurus geliefert werden.
Ja, das ist klingt eigentlich plausibel, ne? Weil dann liegt sozusagen die Verantwortung für die Lieferung in Moskau. Es liegt in Putins Hand, ob weiter eskaliert wird oder nicht. Aber es würde eben nicht einseitig eskaliert werden. Aber es ist in Deutschland natürlich wahnsinnig umstritten. Das ist ja auch in der Bundestagsdebatte ziemlich gut rausgekommen von den anderen Fraktionen. Aber apropos Bundestag, es wäre natürlich keine Sitzungswoche, wenn nicht auch Streit und Spannungen in der Ampel zutage treten würden. Und da ist es also so, dass an diesem Freitag das Sicherheitspaket abgestimmt werden soll. Und da gab es ja wirklich die ganze Woche auch schon Stress drum. Wir erinnern uns, da hatten sich SPD, Grüne und FDP vergleichsweise schnell nach dem Messeranschlag von Solingen auf Verschärfung verschiedener Maßnahmen geeinigt. Und dazu hast du auch die Details, oder?
Ja, ich bin heute hier.
Der Siegesplan von Nancy Faeser ist das, glaube ich.
Genau, der war nicht schlecht. Also Prompts gehen raus. Ja, Tatsache, also das ist ein ganzes Paket, auf das die Ampel sich damals, wenn man böse wäre, was wir natürlich nicht sind, könnte man sagen, so ein bisschen hektisch geeinigt hat. Und da geht es unter anderem um diese berühmte Verschärfung des Waffenrechts, ja, also was das Mitführen von Messern angeht. Da sind natürlich die Jäger und Angler dieses Landes alle auf der Palme. Es soll auch erweiterte Befugnisse für die Sicherheitsbehörden geben, zum Beispiel beim Abgleich biometrischer Daten. Und, aber das ist eigentlich der Punkt, der innerhalb der Ampel für am meisten Ärger sorgt und der auch der umstrittenste ist, es sollen Leistungen für ausreisepflichtige Asylbewerber gestrichen werden, wenn die nach den Dublin-Regeln ausreisepflichtig sind, weil sie in ein anderes EU-Land, in das sie als erstes eingereist sind, innerhalb der EU reisen müssen. Und dann ist ja immer die Rede von der sogenannten Bett-Brot-Seife-Regel, also das sind die Dinge, die sie noch kriegen sollen und ansonsten nix.
Ja, das war ja bei dem Täter von Solingen der Fall, dass der eigentlich hätte woanders sein Asylverfahren durchlaufen müssen und deswegen ist das da reingeschrieben worden jetzt in dieses Sicherheitspaket. Und keine Überraschung, die Ampel streitet, und zwar ist es in dem Fall ja sogar so, also erstens auch innerhalb der Fraktionen, innerhalb der Parteien gibt es Streit, und zum anderen ist es so, der FDP geht das alles nicht weit genug. Da hat sich der Generalsekretär ja damals in den Bundestag gestellt und hat gesagt, also wir würden ehrlich gesagt lieber mit der CDU, CSU stimmen. Und den Grünen geht es zu weit, weil die ja natürlich viel Kritik auch aus den eigenen Reihen kriegen, die sagen, ja, habt ihr mal die Genfer Flüchtlingskonvention gelesen, habt ihr mal das Grundgesetz gelesen, das geht alles nicht so einfach. Und das sehen auch einige sozialdemokratische Abgeordnete so. Da sind offene Briefe ausgetauscht worden, der Kanzler ist aufgerufen worden, dass nicht so scharf durchzuziehen. Und da soll er ja in der Fraktionssitzung im Bundestag indirekt gedroht haben, dass er sein Amt mit dieser Abstimmung verknüpft. Stichwort Vertrauensfrage. Aber das ist so halb eingefangen worden danach, oder?
Ja, genau. Es gibt da eine ganz spannende Debatte darum, was Olaf Scholz vor seinen Abgeordneten in der SPD-Fraktion, die ja nicht öffentlich tagt, wirklich gesagt hat. Also, es dem Vernehmen nach wurden die Worte genutzt, er werde die, Zitat, mir zur Verfügung stehenden Mittel, von denen werde er Gebrauch machen. So, und das haben viele interpretiert, als er verknüpft diese Abstimmung über das Sicherheitspaket mit der Vertrauensfrage. Das wird inzwischen dementiert. Also inzwischen heißt es, nee, so habe er das gar nicht gemeint. Wobei man natürlich dann die Frage stellt, muss, wie hat das denn dann gemeint? Welche Mittel stehen ihm denn noch zur Verfügung? Er kann ja schlecht jeden einzelnen Bundestagsabgeordneten irgendwie zu einer Ja-Stimme prügeln. Ja.
Und der Taurus darf auf deutschem Boden auch nicht eingesetzt werden, glaube ich.
Okay. Ich finde, soweit ich weiß nicht. Ich finde es ganz putzig, muss ich sagen, weil so eine Vertrauensfrage, die kannst du ja als Bundeskanzler nicht ständig einsetzen. Zumindest ist das bislang immer die gängige Lesart gewesen. Das kannst du einmal machen, vielleicht zweimal, und dann ist deine Autorität eigentlich dahin. Und offenbar hat Scholz jetzt hier einen Weg gefunden, die Drohung mit der Vertrauensfrage einzusetzen, ohne dass er mit der Vertrauensfrage drohen muss. Ich glaube, das ist irgendwie ganz smart. Also er hat so das Besteck, das dem Kanzler da zur Verfügung steht, um die eigenen Leute zu disziplinieren, ein bisschen erweitert.
Ja, zugleich ist es natürlich so, dass die Frage ist, ist das noch eine Drohung? Also die große Frage, die im Raum steht, ist ja, gibt es vorzeitige Neuwahlen und baut sich da jemand eine Brücke, oder freut sich jemand, dass Scholz eine Brücke baut? Also insofern ist das mit der Autorität sowieso so eine Sache. Aber ich schlage jetzt mal vor, wir setzen jetzt mal die uns zur Verfügung stehenden Mittel ein.
Und das bedeutet, wenn wir schon über die Asyldebatte in der EU reden, dann machen wir das doch mit einer Frau, die sich da extrem gut auskennt, und die holen wir jetzt mal dazu.
Wir haben heute unser Herz in Heidelberg verloren, denn dort lebt unsere heutige Gesprächspartnerin, seit sie dort Germanistik, Politikwissenschaft und Anglistik studiert hat. Sie hat sich schon in jungen Jahren einen Namen gemacht als Autorin und sehr früh Förderpreise erhalten, unter anderem für ihren 2001 erschienenen Erzählband Eigentlich ein Heiratsantrag und den Nachfolger Russische Bücher von 2005. Ihr Debütroman erschien 2006 und hieß Die Namenlose. Es folgten preisgekrönte Theaterstücke, journalistische Texte wie Essays und Rezensionen, unter anderem in der Frankfurter Rundschau, in der Taz, in der Süddeutschen Zeitung und dann eine Kolumne im Stern. Zu ihren wichtigsten Themen gehören dabei Fragen der Einwanderung, des Feminismus und immer wieder der Kultur.
Aber sie wollte die Welt nicht nur beschreiben, sondern sie wollte sie auch verändern und deshalb baute sie mehr als 10 Jahre lang von 2012 bis 2023 in Heidelberg das interkulturelle Zentrum mit auf. Ihren vorläufigen Karrierehöhepunkt aber, den hat sie 2021 erreicht, denn seitdem ist sie Podcasterin. Zunächst in ihrem Signature-Format bei HR2 Kultur, Freiheit Deluxe und seit gut einem Jahr auch als Gasthost des News-Podcasts Apokalypse und Filterkaffee. Und wir freuen uns jetzt sehr auf und begrüßen mit einem Welcome Deluxe Jagoda Marinic.
Ja, thank you Deluxe, sage ich jetzt mal. Dankeschön.
Bevor wir richtig loslegen mit unserer Diskussion, haben wir uns ein kleines Spiel überlegt. Das haben wir auch schon mit deinem, ich möchte sagen, väterlichen Freund Carlo Massala gemacht. Zum Aufwärmen, weil wir da auch vorher schon mal gucken wollten, worüber kann man sich überhaupt streiten, wo sind wir überhaupt zu dritt verschiedener Meinung. Und bei dir, bei Freiheit Deluxe, ist es ja so, dass die Gäste immer ein Freiheitszitat mit in den Podcast bringen. Wir machen es jetzt so, dass wir 5 Zitate mitgebracht haben und dann gehen wir einfach reihum und sagen, teilen wir die Sicht desjenigen, der da gesprochen hat oder nicht und fangen immer mit dir an, damit du dich nicht von uns beeinflussen lässt und aus Prinzip gegenhältst, was ich dir unterstelle.
Ich bin eine Reflexbox.
Nein, Zutrauer meine
ich. Das Knie, das nach oben haut, alles klar. Nee,
wir gehen mal hin. Ich fange an mit Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden, Rosa Luxemburg.
Ja, hat sie recht.
Ja, sage ich auch.
Oh Mann. Aber eine Übereinstimmung. Also nein.
Ja, siehst du.
Jetzt Debating Club.
Genau, aber darauf werden wir gleich noch kommen. Das zweite von einer Feministin. Sie sagt, Frauen sind nicht etwa die besseren Menschen. Sie hatten bisher nur nicht so viel Gelegenheit, sich die Hände schmutzig zu machen. Alice Schwarzer.
Jein. Ja, das ist klar. Ich bin schon überzeugt davon, dass Frauen die besseren Menschen sind. weil ich auf jeden Fall, nein, also ich glaube nicht, dass Frauen die besseren Menschen sind, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es Männer waren, die das Patriarchat und die Machtstrukturen geschaffen haben, in denen wir derzeit leben und leben müssen und deren Nachteile wir kennen. Und daher finde ich das in Ordnung, im Moment zu gucken, was die Männer seit Jahrhunderten und Jahrtausenden so geschaffen haben, wobei es Patriarchat früher größer war. Also ich glaube, dass es heute auch sehr, sehr patriarchale Frauen gibt und dass in diesem System Unrecht passiert, dass sowohl von Männern als auch Frauen ausagiert wird.
Ich glaube, ich würde tatsächlich sagen, Alice Schwarzer hat recht und mein Argument wäre, dass das Problem weniger das Geschlecht als vielmehr die Macht ist, die nun über viele Jahrhunderte bei den Männern gelegen hat, klar, und dass Menschen, die zu viel Macht bekommen, dass die schlecht werden oder zumindest irgendwie schlechte Eigenschaften entwickeln und dass deswegen glaube ich sie, ich glaube in die Richtung zielt es ein bisschen, was sie sagt und deswegen stimme ich zu.
Da seid ihr glaube ich so weit gar nicht auseinander.
Glaube ich auch, ja.
Okay, machen wir weiter, kommen wir ein bisschen in die Richtung deines Buchs und zwar mit einem Zitat von Franklin D. Roosevelt. Ein Radikaler ist ein Mensch, der mit beiden Beinen fest in der Luft steht.
Na, liebe ich. Ja, also sofort. Ja.
Stimmst du zu?
Ja, absolut.
Ich würde jetzt dann mal widersprechen, weil wenn man radikal so definiert vom Wurzeln her, dass man irgendwas an der Wurzel anpackt, dann ist es ja eigentlich gerade sehr erdverbunden. Also es ist ja gerade der ganze gedachte Überbau weggedacht, sondern so konkret wie möglich.
Aber was Roosevelt da meinte, ist ja, wenn ein Mensch wirklich radikal ist, dass letztlich das nicht die Grundlage hat. Das Denken ist nicht verwurzelt, das Denken ist nicht verankert. Und deswegen glaube ich, er hat recht. Denn in dem Moment, in dem wir falsche Prämissen haben, können ja die Schlussfolgerungen letztlich auch nicht ganz richtig sein, weil sie eben nicht, Barack Obama sagte, I am deep in the mud, das ist auch aus den USA. Ne? Wenn wir uns in diese demokratische Realität begeben, begeben wir uns auch in die Schlammschlacht des Diskursiven, des Wettbewerbs um Ideen. Und da zu sagen, wer da nicht hin will, der kann eigentlich nur von der Luft aus denken. Und ich denke auch, dass da dann am Ende radikalere Schlüsse gezogen werden, als wenn du die Welt in ihrer Widersprüchlichkeit wirklich kennst und zulässt und dich da mitwühlst.
Jetzt sind wir dann wirklich direkt bei den Themen deines Buchs. Und da passt natürlich ein Zitat von Martin Luther King. The arc of the moral universe is long, but it bends toward justice. Also in Deutsch klingt es ganz schlimm. Der Bogen des moralischen Universums ist lang, aber er neigt sich der Gerechtigkeit zu. Hat er da recht gehabt?
Das ist die Frage, bist du Optimist oder Pessimist? Und dann würde ich immer sagen, Optimist, ja, hat er recht.
Ich finde auch empirisch könnte man es fast so sehen, wobei natürlich die letzten Jahre, ne, das letzte Jahrzehnt, stellen das so ein bisschen in Frage, ob die ganze Sache nicht doch ein Pendel ist.
Ja, nicht nur ein Pendel, sondern ob es vielleicht eine Ära war, die vorbeigehen könnte, auch jetzt im Moment, ne? Wo wir nochmal, weil du kannst ja nicht angesichts einer digitalisierten Welt und der Welt, in der wir heute leben, sagen, dass du nochmal zurück kannst in so eine digitale Welt. Also ich glaube, wenn das jetzt verloren geht, dann ist es mehr als ein Pendel, das zurückschwingt. Aber ich bin insgesamt der Meinung, dass sich vieles doch auch zum Besseren wendet. Das spürt man dann nicht in der Gegenwart, wenn man die Krisen ja groß sieht. Aber allein, wenn du vergleichst, wie viele Menschen früher, ich klinge jetzt wie die brutale Mathematikerin, aber wie viele, wenn irgendwo Krieg war, wie viele Menschen pro Tag gestorben sind und wie viele heute, dann kann man sehen, dass wir uns ein Stück weit uns weiterentwickelt haben. Und wenn wir irgendwann Dinosaurier sind und ausgestorben, hoffe ich, dass das insgesamt dass es besser geworden ist auf Dauer.
Ich glaube, es ist völlig offen. Also ich hätte vor ein paar Jahren noch gesagt, er hat total recht und inzwischen zweifle ich sehr. Es mag an der Größe der Krisen liegen, aber ich glaube, auch wenn man so diese End-of-History-Diskussion, die man so nach der Wende hatte, ne, und mit dem Zusammenbruch des Ostblocks, wir haben das ja geglaubt irgendwie, dass der Westen sich jetzt durchgesetzt hat und dann muss jetzt irgendwie noch China das schnallen, aber die sind ja auch schon auf dem Weg in die Marktwirtschaft und dann ist irgendwann die ganze Welt demokratisch und das ist alles irgendwie, löst sich alles in Wohlgefallen auf. Und wenn man jetzt aber hinkommt und sagt, der Konflikt hat in Wahrheit nie aufgehört, er ist dann nur irgendwie, hat sich so ein bisschen übersetzt auf ja westliche Demokratien gegen autoritäre Gesellschaften, Wirtschaftsformen, dann ist aus meiner Sicht völlig offen, wer da der Gewinner ist. Und da muss man leider ja sogar sagen, wenn ich mir jetzt Trump und die USA anschaue, besteht ja tatsächlich sogar eine gewisse Gefahr, dass auch da der Autoritarismus zurückkehrt oder zumindest in eine andere Form entwickelt. Und deswegen glaube ich, dass auch Martin Luther King wahrscheinlich beim Blick auf die aktuelle Situation vielleicht gar nicht mehr so optimistisch wäre, wie er damals war.
Hast du recht? Also ich teile das, ich teile auch die Angst, also ich teile den Zweifel, aber gleichzeitig sage ich, es gibt Länder und Regionen, da sind Menschen aus Diktaturen heraus und ohne jahrzehntelang fehlende Demokratieerfahrung und sie haben dann für die Freiheit gekämpft. Und wir leben trotzdem in einer Welt, in der wir jetzt Generationen Demokratieerfahrung haben, Menschen, die wissen, was das heißt. Und selbst wenn das Pendel umschwingt, bin ich so ein bisschen wie Arnold Schwarzenegger, der irgendwie sagte, in the end the good always wins, ne, in diesem Video, wo er dann gesagt die Nazis sind ja auch besiegt worden. Also diesen Glauben möchte ich halt, auch wenn der vielleicht dann religiös wirkt in so einem Moment, aber er ist ja auch jetzt nicht gerade, er ist ja auch Politiker, also dass man auf eine lange historische Brille hofft, dass sich das Humanistische doch durchsetzt und wieder durchsetzt und wieder herauskämpft.
Ich war dabei, als Arnold Schwarzenegger den Ehrendoktorwürde von der Berliner Hertie School bekommen hat und es war eine sehr ernüchternde Veranstaltung für alle, die ihn für einen Politiker gehalten haben.
Aufreger der Woche.
Ein ganz wichtiges Thema bei dir ist Einwanderung. Ist Deutschland ein Einwanderungsland? Warum waren wir eigentlich in der Debatte schon mal weiter, wie du sagst? Und prompt knallt diese Woche eine Nachricht aus dem Osten zu uns, die viele hat aufhorchen lassen. Am Wochenende hat in Polen ausgerechnet der proeuropäische Regierungschef Donald Tusk angekündigt, er will das Recht auf Asyl in Polen zumindest vorübergehend aussetzen. Das heißt, Flüchtlinge können damit künftig kein Asyl mehr in Polen beantragen. Die EU ist natürlich in großer Sorge. Er selbst begründet es damit, dass Russland seit Jahren Migranten an die Grenzen schleust über Belarus, um da die EU zu destabilisieren. Aber wir wissen natürlich alle, da steckt auch eine innenpolitische Stimmung dahinter. Es gab vorher Regierungen, die nicht rechtspopulistisch waren, wie in Schweden, Finnland, Dänemark, die auch ihr Asylrecht so verschärft haben. Und die Ampel macht das ja zurzeit auch, zumindest will sie es machen und kündigt es an, seit den Messerattentaten von Mannheim und Solingen. Was steckt hinter solchen Bewegungen? Ist das eine Diskursverschiebung allein? Also geben die Rechten uns die Themen vor? Oder ist das ein Gefühl, einer wegbröckelnden Sicherheit, dass die Mitte erreicht hat? Oder ist es doch die Macht des Faktischen, dass die Regierungen merken, ja, sie müssen irgendwie Fakten schaffen, weil sie sonst ihre Kommunen damit überfordern, so viele Flüchtlinge unterbringen zu müssen? Was sagst du?
Also wenn wir von TASK reden, ich war jetzt in Polen für einen Dokumentarfilm über Europa dieses Jahr und da ist es eine komplexe Lage, weil die Leute erwarten, dass er letztlich die PiS rückabwickelt, dass er es schafft, dass sie nicht wieder an die Macht kommen, denn dann wäre es wirklich eine Gefahr für die polnische Demokratie. Und so sehr sich die polnische Zivilbevölkerung, das haben wir alle bewundert, für Frauenrechte eingesetzt hat, so sehr würde ich sagen, gibt es dort durchaus einen Konsens, dass migrationspolitisch jetzt nicht die offene Gesellschaft das ist, was die breite Mehrheit hat. Plus diese hybride Kriegsführung, das ist natürlich auch eine harte Kante gegen Putin, gegen Belarus zu sagen, wir sind da nicht wehrlos, wir tun was. Er versucht natürlich, seine Macht und seinen Status zu sichern, die Beliebtheitswerte sinken, das hat viele innenpolitische Gründe. Aber die Frage, die er stellt, ist ja viel größer. Die Frage, die er stellt, ist, lösen wir die europäischen Migrationsprobleme, indem wir jetzt eine Abschottungspolitik machen? Vor vielen Jahren sagte man Festung Europa. Und ich habe einmal provokativ gesagt, von mir aus, wenn wir das im Moment brauchen, um eine ordentliche Diskussion über Migration zu führen, das vorübergehend an den Grenzen kontrolliert wird, dann soll das von mir aus gemacht werden. Aber wir brauchen jetzt auch den Raum, um nachzudenken, weil wenn wir über Einwanderung reden und Migration, im Moment haben wir das auf Sicherheitspolitik reduziert. Wir haben aber da ganz andere Fragen zu lösen, demografische Fragen, Fragen von Versorgung in Krankenhäusern beispielsweise. Ich musste kürzlich ins Krankenhaus, weil sehr enge Menschen im Krankenhaus waren. Da waren, glaube ich, 30% des ärztlichen Personals aus dem Ausland. Von den Pflegerinnen und Pflegern brauche ich gar nicht sprechen. Das heißt, wenn wir über Einwanderung reden, müssen wir eigentlich über Lösungen reden. Über welche Einwanderung brauchen wir? Wie kriegen wir das hin? Und das, was ich mit meinem Buch sage, ist, im Moment ist es tatsächlich so, und es gilt für Deutschland wie für ganz Europa, dass rechte Kräfte Agenda-Setting betreiben. Die anderen sind gezwungen, auch wir fast in diesem Gespräch wieder, stimmt's oder nicht, Grenzschließen oder nicht, macht TASK auch. Also eine Hypernervosität, ich sage manchmal sogar ein Diskurskollaps, weil wir verengen eine wirklich große Frage, die wir gesellschaftlich lösen müssen, nämlich, dass Einwanderung eines der großen Motoren sein wird müssen, um viele unserer Probleme zu lösen. Also meine Frage ist, wie öffnet man in dieser aufgeheizten Lage Diskursräume, in denen du sowohl in Deutschland über Einwanderung auch als Teil der Lösung sprechen kannst, indem du über sicherheitspolitische Fragen sprechen möchtest, denn auch die meisten Muslime, die in diesem Land leben, haben keine Lust auf islamistischen Terror. Und für mich ist die große Frage, dass wir keine Lösungen reinwerfen. Wir haben zu wenig Räume, um über die großen Fragen der Einwanderung zu reden, über Lösungslust, das ist auch ein Kapitel in meinem Buch. Aber im Moment ist es halt eine hysterische Empörungskultur. Und die Migrationsfrage ist ja nicht nur die Frage nach Grenzkontrollen. Das sind viele, viele verwobene Fragen in unserer Gesellschaft.
Aber es werden ja durch diese Debatte durchaus auch Fakten geschaffen, habe ich so zumindest das Gefühl. Also wir erleben eine Diskursverschiebung. Es ist irgendwie überhaupt kein Problem mehr zu sagen, ich fordere die Abschaffung von Grundrechten, auf die wir uns alle irgendwie jahrzehntelang verständigen konnten. Jetzt könnte man ja, wenn man flapsig wäre, was wir ja bekanntlich nie sind, aber könnte man ja sagen, der TASK hat ja nur den CSU-Parteitag sich angeguckt und einfach die Position von Markus Söder wiederholt, weil der sagt es ja auch, wir müssen das Grundrecht auf Asyl abschaffen. Das widerspricht allen europäischen Konventionen und internationalen, die wir alle mal unterschrieben haben. Und es ist so die einfache Lösung eines sehr komplexen Problems, dessen Facetten du ja gerade schon alle beschrieben hast. Ist das aber nicht doch irgendwie auch eine sehr große Gefahr, dass irgendwann am Ende sagen, na gut, alle einigen sich irgendwie auf diesen kleinsten gemeinsamen Nenner und dann haut man das Grundrecht weg und stellt danach fest, das Problem ist immer noch da?
Das sind aber halt gerade alles Erzählungen, die nicht mehr greifen. Und die Rechten haben sie ausgehebelt. Ne? Wir haben halt das nie wieder. Wir haben das Grundgesetz basiert auf den grauenvollen Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs. Deswegen wurden sie gegründet. Das sind gerade alles Erzählungen, die nicht greifen. Und ich muss dann irgendwann auch mal im Diskursraum oder in den Diskussionen sagen, es bringt nicht, das zu beschwören. Im Gegenteil, das wird von Rechten verhöhnt. Die sagen dann, ja gut, dann beweihräuchert ihr euch wieder selbst. Dann ist es eine Erinnerungskultur. Ich denke, da muss ein anderer Pragmatismus rein. Und in dem Moment, in dem man, wir reden ja gerade über Kommunen und wie schaffen Kommunen das, in dem Moment, in dem du eine Politik des Gestaltens hast, ist ja dieses Angstszenario, das Rechte dauernd gerade entwerfen und auf dem diese Diskursverschiebung ja basiert. wenn wir eine Woche lang in den Nachrichten sehen würden, wie es in unseren Krankenhäusern aussieht und dass alte Menschen Angst haben, nicht gepflegt zu werden, dann wäre wahrscheinlich das dringlichste Problem in diesem Land die Frage, wie kriegen wir Pflegerinnen und Pfleger und wie können unsere alten Menschen in Würde altern. Das heißt, wir müssen darüber reden, wie das Agenda-Setting gelingt, das zur Schlussfolgerung führt, das ist das dringlichste Problem und damit wirke ich als Politiker, als wäre ich ein handelnder, mächtiger, wegweisender Lösungspolitiker. Und das sind diese Menschen nicht, denn wenn die Grenzen zu sind, sind unsere Probleme in der Art noch nicht gelöst. Aber ich glaube, das nie wieder und wir haben Angst um alte Grundrechte, das funktioniert gerade, es reicht gerade nicht, denn man hat ja schon nach den 90ern, nach Hoyerswerda, das Grundgesetz ausgehöhlt, das Asylrecht ist schon längst ausgehöhlt. Wir müssen uns jetzt nochmal anders fragen, wie verteidigen wir Menschenrechte, wie stellt Europa sich auf und mein Vorschlag ist tatsächlich mal mehr Lösungsmodelle in den Ring zu werfen, über die wir diskutieren. Und wir diskutieren im Moment nur die Abschottung.
Ich glaube auch, dass genau die Frage nach Asyl insofern auch die falsche ist, weil wir alle wissen, dass das ja eine Notlösung ist für die Leute, die einfach per Migration kommen, wie es die halt in der Geschichte schon immer gegeben hat. Die, sagen wir mal verkürzt, auch viele sind, die ihr Glück woanders suchen, da in reichen Ländern und die halt aus Mangel an anderen Möglichkeiten sich aufs Asylrecht berufen. Also insofern zieht das Argument nicht, ja, es gibt immerhin das Recht auf Asyl, weil natürlich auch die Bevölkerung weiß, klassisches politisches Asyl suchen die Leute ja nicht, sondern wir haben einfach eine Migration aus armen Ländern in reiche Länder, die sie noch dazu brauchen, die reichen Länder. Also insofern würde ich auch sagen, Asylrecht ist ja gar nicht die Frage. Man braucht tatsächlich, man muss das organisieren.
Da sagen aber die Konservativen ja sehr wohl, dass das die Frage ist. Also dann sagen die, naja, wir wollen selber entscheiden, wer zu uns kommt. Und wer nicht?
Ja, ja, klar, die sitzen diesem Irrglauben auf, dass alle möglichen Leute nach Deutschland strömen und die können sich die Besten raussuchen. So ist es ja nicht, weil du natürlich hoch ausgebildete Computer-Inder oder was sich damals Gerhard Schröder zusammen fantasiert hat, ja gar nicht nach Deutschland wollen, weil hier nicht Englisch gesprochen wird, weil die Nachrichten hören, dass hier irgendwie die AfD stärkste Kraft in einzelnen Ländern wird und sowas. Also man muss schon mit den Leuten, die herkommen, arbeiten. Ne?
Vor allem kannst du auf der Straße ja nicht erkennen, wenn du eine Stimmung des Hasses kreierst, der sich in Gewalt übersetzt, dann kannst du auf der Straße ja nicht erkennen, ob eine Familie, wenn sie sichtbaren Migrationshintergrund hat, sind das jetzt die Gebildeten, die geholt wurden oder die jetzt kamen, die man eigentlich nicht will?
Nee, es ist der persische Arzt oder der Bauarbeiter aus Afghanistan, das weißt
ja,
du nicht.
Es ist ja, wir brauchen ja auch Leute, die auf den Flughäfen Cargo machen. Das gab es ja auch zu wenig. Also es geht ja nicht nur um Ärzte, wir brauchen ja Arbeitskräfte, wir brauchen ja nicht nur Fachkräfte inzwischen. Ne?
Das wäre auch ganz schön, wenn man das mal erzählen würde, wie viel die da leisten. Also wenn man beruflich ständig reisen muss, so wie ich, und dann sieht, dass die ganze Infrastruktur sich eigentlich Menschen verdankt, mit sichtbarer Migrationsgeschichte, die meistens noch nicht mal gut genug Deutsch sprechen, die kommen und sofort hier loslegen. Und ich frage mich auch manchmal, wo die ganz Reichen sind, die auch öffentlich sagen, ich könnte gar nicht die Reisen machen, die Flüge in meiner Bahnlounge sitzen, wenn da nicht zig Menschen für die ganzen Bedingungen sorgen würden, dass ich dieses Berufsleben ausüben kann, dass ich Deutschland nach vorne bringen kann. Da ist eine Infrastruktur, eine Verzahnung von so vielen Milieus. Es gab ja mal diese tolle Idee, was, wenn einen Tag lang alle Einwanderer ihre Arbeit niederlegen würden, was würde da brach liegen? Von den Bussen, von den Bahnen, von der Infrastruktur dieses Landes. Da liegt ja ohnehin schon einiges gerade im Argen. Also mein Wunsch wäre halt, ihr sagt dann immer, du sagst, die Konservativen sagt, das ist das Problem und an der Stelle auch härter hinterfragen. Das Agenda-Setting auch ein bisschen zu demaskieren. Natürlich ist es ein Problem. In dem Moment, in dem es Gewalt gibt und sicherheitspolitische Fragen müssen, die knallhart gelöst werden. Und da sehe ich auch wirklich ein Versagen, wenn sich die Bevölkerung nicht sicher fühlen kann. Da muss etwas getan werden. Aber das ist ein sicherheitspolitischer Diskurs und das ist nicht die Migrationsfrage. Und genau diese Verengung, die wird weder der deutschen Einwanderungsgeschichte noch den Menschen gerecht.
Aber es ist ehrlich gesagt, es ist ja noch schlimmer. Ich habe vor ein paar Wochen Thilo Sarrazin zu Hause besucht. Weil der ein neues Buch geschrieben hat.
Mich hast du nicht zu Hause besucht, ja. Weil ich ein neues Buch geschrieben habe. Ja. Seht ihr, das ist ein Teil des Medienproblems, ja? Weil ich von Versöhnung erzähle, macht ihr nur Zoom und er kriegt gleich einen Hausbesuch, ja?
Genau. Ja, nächstes Mal bringe ich ihn einfach mit.
Nein, das hätte ich nicht gewollt, aber ja. Ich aus Prinzip möchte das auch mal kurz sagen. Wer kriegt das große Interview? Herr Gottschalk, der gerade sagt, ich darf hier nicht alles sagen. Also ich würde schon auch in unserem wunderbaren Forum hier gerne mal Selbstkritik üben. Ich bin ja auch Kulturjournalistin des Jahres gewesen. Worüber reden wir? drüber schreiben wir. Wer bekommt die großen Aufmacher?
Also Gottschalk bei mir nicht.
Ja, Gott sei Dank. Nicht, dass der jetzt nächste Woche da ist. Dann ja, nehme ich das Abo wieder runter.
Ja, wir haben ja wirklich wir haben ja wirklich den kleinen Witz gemacht, haben gesagt, jetzt könnten wir ihn kriegen, aber jetzt wollen wir ihn nicht mehr.
Nee, aber was ich über Sarrazin sagen wollte, ich habe das Porträt über ihn ja geschrieben und er hatte sich von Höcke distanziert, sagt, finde ich ganz schrecklich, die AfD und die anderen Parteien müssen endlich eine asylkritische Politik machen und diese kulturfremde Masseneinwanderung stoppen, dann wählt auch niemand mehr AfD. Und habe eben Zitate aus seinen Büchern rausgesucht, die heute inzwischen von Höcke stammen könnten. Eins davon war eben, er möchte in einem Land leben, wo er davon ausgehen kann, dass auch seine Enkel noch Deutsch sprechen, Deutsch aussehen.
Darf ich da ganz kurz, sorry, aber in einem Land, also die Studien von Integration von Generationen von Einwanderern. Gehen wir mal nach Österreich, da gab es sogar eine sehr liberale Gesetzgebung. Es gibt ganze Regionen, da war es den Familien erlaubt, alles in der Muttersprache. Es gibt ja Kroatinnen und Kroaten von vor 5 Jahrhunderten durften dort kroatische Schulen, kroatische alles haben. Was ist passiert? Die dritte Generation ist so assimiliert, dass keiner mehr Kroatisch spricht richtig. Die Integrationskraft der Einwanderungsgesellschaft ist eigentlich wissenschaftlich erwiesen, ist so stark, dass es selbst für jene Familien, die um jeden Preis gerne hätten, dass das Kind vielleicht nur Kroatisch spräche, gar nicht umsetzbar war. Das heißt, diese Horrorszenarien mit alle kommen hierher und werden nachher kein Deutsch sprechen, das meine ich mit Angst schüren.
Darauf wollte ich auch hinaus eigentlich, ne? dass er zeichnet halt, er verbindet Einwanderung damit, wie sowohl die NPD als auch seriösere Politiker ja früher gesagt haben, am Anfang tolerant, am Ende fremd im eigenen Land, was ja empirisch nicht bewiesen ist. Im Gegenteil, Deutschland, ne, Hugenotten, was ich hatte ja schon immer Einwanderung gehabt. Und das habe ich halt zitiert und dann kriegst du aber natürlich Leserbriefe. Wieso, was soll daran verwerflich sein, wenn man sich das wünscht, dass die Leute hier weiter Deutsch aussehen und Deutsch sprechen? Wieso machen sie ihn deswegen gleich zum Nazi? Das heißt, man kann den Punkt, den wir jetzt gerade besprochen haben, ganz vielen Leuten, sogar Zeitungslesern, gar nicht vermitteln, nämlich, dass diese Gefahr Angstmache ist.
Aber dann möchte ich wieder in meiner sanften Radikalität nachfragen. Ja. Ist es richtig, das zu reproduzieren? Ist es richtig? Also ich meine, ich habe jetzt wirklich mein kleines Buch ein paar Tage draußen und dann gibt es ja diese Unterrubriken Integration. Da ist tatsächlich Sarrazin mit diesem Schafft sich ab immer noch auf 1 gewesen und Mainz kam dann jetzt ganz schnell auf 2 und hat ihn vertrieben. Jetzt hab ich da die sanfte Radikalität, Sarrazin ist da weg und ich erinnere mich, du sagst, er grenzt sich von Höcke ab. Ich erinnere mich, als das Buch erschien, schrieb damals die New York Times Rechtsruck in Deutschland. Das heißt, seine Thesen sind natürlich auch der Anfang des Wechsels dieser Stimmung, denn das Buch, das vor ihm diese Millionen Menschen erreicht hat, war Wallraffs ganz unten. Also die Perspektive zu zeigen, in der Einwanderer in diesem Land jahrzehntelang gelebt haben. Und dass er dann kam und genau solche Sätze des Deutschseins. Die Frage ist, warum reproduzieren wir diese Form der Ängste? Und ich würde sogar so weit gehen, dass ich verstehe, wenn manche sagen, mir werden meine Städte zu schnell, zu divers. Ich finde, das darf man auch nicht wegerzählen. Es gibt ein Tempo von Einwanderung, es gibt ein Tempo von Einbürgerung. Da hat sich Deutschland verändert. Und ich würde diese Ängste bei manchen Menschen, solange sie respektvoll artikuliert sind, auch wirklich gern besprechen und mit ihnen irgendwas damit machen, denn ich kann das verstehen, wenn der Ort, in dem du zu Hause bist, sich verändert, musst du irgendwie auch damit umgehen. Da ist niemandem geholfen, das wegzudeklinieren. Aber dass wir permanent solche Sachen hören wie, ja, ein Deutscher muss wie ein Deutscher aussehen, bald reden alle kein Deutsch mehr, damit beschäftigt sich der Geist der Menschen. Dann ist die nächste Frage, ist es richtig? Wir reden gar nicht über die Dinge wie, ist ja selbstverständlich, dass sie Deutsch lernen, sie gehen in deutschen Schulen. Was können wir tun, damit die Schulen diese Bildung, die Bildung bieten können, dass alle Kinder morgen herausragend Deutsch sprechen und deswegen keine Bildungsnachteile haben? Weißt du, ich glaube, dieser Diskurs ist halt leider seit den 80ern so verquer und mit Merz ist jemand gekommen, der den Diskurs in den 80ern gelernt hat, der jetzt auch wieder daraus rekrutieren weiß. Und die Herausforderungen der Menschen, die denken, man kann eine zukunftsorientiertere Politik machen, eine, die der Gegenwart aber gerechter wird, die müssen all diese Rhetoriken erstmal dekonstruieren, um dann Raum für neue zu schaffen.
Krisenherd der Woche.
Dein großes Thema, was dich auch beschäftigt, was du auch in dem Podcast-Titel schon hast, ist ja die Freiheit und der Liberalismus. Und da sind wir eigentlich auch schon bei dem zweiten Thema, nämlich der Krise des Liberalismus. Kann man natürlich besonders schön festmachen dann an der FDP, deren Chef ja auch viele Dinge ähnlich argumentiert zurzeit wie Friedrich Merz. Gleichwohl, Partei von Christian Lindner hat ja inzwischen gute Chancen, bei der nächsten Bundestagswahl wieder aus dem Parlament herauszufliegen. Und auch sonst fragt man sich ja ein bisschen, was ist eigentlich noch die parlamentarische Vertretung oder die politische Vertretung Vertretung des Grundwerts der Freiheit. Warum ist der Liberalismus eigentlich so unsexy geworden?
Uff, der Liberalismus ist vielleicht unsexy geworden, aber nicht die Freiheit, glaube ich. Also ich glaube, dass ganz viele Menschen darauf warten, dass wir eine Antwort finden auf Freiheitsfragen, die dieser Dialektik Individuum und Gesellschaft irgendwie gerecht wird. Also die FDP vertritt eben diesen alten Freiheitsbegriff, das Individuum gegen die Gesellschaft, gegen den Staat. Da sind auch wichtige Elemente drin, finde ich nach wie vor. Wir haben natürlich gibt es bei uns einen Staat, der viele Steuern will, aber die meisten spüren heute auch, dass das nicht reicht. Also Sie sehen ja, welche wechselseitige Abhängigkeit wir haben. Und ich glaube, dass die FDP in der Krise steckt, weil sie die Dialektik Freiheit des Individuums und Freiheit der Gesellschaft letztlich nicht auflösen können. Und mit dem Verantwortungsbegriff, also wie definiere ich Verantwortung in einer freien Gesellschaft, ohne dem Einzelnen alle Freiheiten zu nehmen und ohne die Gesellschaft als Ganzes sozusagen als Bedrohung zu lesen, sondern als Interdependenz. Das wäre so glaube ich, das Scheitern dieser FDP. Man wüsste gar nicht, was die FDP letztlich an Problemen löst im Moment.
Aber interessant war doch, wie erfolgreich bei der letzten Bundestagswahl die FDP waren, nach dieser oder nur in der abklingenden Corona-Ära, ne? Wo wir, das war zumindest unsere These damals, müsste man drüber nachdenken, ob das überhaupt gestimmt hat, ob das nicht einfach nur Laschet-Leihstimmen waren. Aber die These, das kann man sich ja gut vorstellen.
Ja, wir haben ja schon den Erfolg bei den Jungen gesehen. Das war, eindeutig.
Absolut, sicher.
Du hast gemerkt, was es überhaupt bedeutet, wenn Freiheit eingeschränkt ist. Ich meine, da gab es ja jahrzehntelang gar keine Vorstellung von. Wenn dann eine Partei, und das haben sie ja tatsächlich auch gemacht, diese Corona-Politik zu kritisieren und zu sagen, da geht es zu weit und da braucht es parlamentarische Kontrolle. Das muss man ja wirklich anerkennen und das ist zumindest in Teilen wahrscheinlich auch in diesem sehr guten Wahlergebnis spiegelt sich das wieder, war ein Erfolg. Aber inzwischen, wie gesagt, ist das schon ein bisschen aus den Augen verloren. Diesmal sind ja die jungen Leute, die Erstwähler, sehr stark bei der AfD gelandet, die ja also eine andere Art von Corona-Maßnahmenpolitik immer gemacht hat, also so ganz grundsätzlich. Während die FDP, finde ich, so in dieser Falle steckt, in dieser Ulf-Poschardt-Falle, dass du Freiheit nur auf dich selbst beziehst. Ja.
Das mag ich,
ja. Also sozusagen, ja, solange für meine Freiheit gesorgt
ich und mein Porsche
ist für die Freiheit gesorgt.
Auf Ferrari bitte.
Ach ja, sorry.
Also und dabei ist ja schon immer klar, Freiheit endet da, wo die von einem anderen einschränkt. Und wenn man das aber eine Generation weiter denkt, sind wir beim Klimaschutz, wenn ich die Freiheit meiner Kinder und Enkel nicht einschränken will, muss ich mich jetzt ein bisschen beschneiden und da enden ja alle Konzepte von Freiheit.
Ja, genau. Und das finde ich aber so spannend. Also ist auch interessant, wenn ich habe ja Freiheit Deluxe, wo jeder Gast mit einem Zitat kommt, wie ihr es am Anfang so gemacht habt. Und die meisten kommen mit einem Zitat, in dem du Freiheit und Verantwortung verbindest. Dass man sich fragt, natürlich ist die Freiheit des Individuums wichtig. Und ich würde auch sagen, da ist eine Grenze, wo der Freiheitsraum des anderen beginnt. Aber du hast ja gerade wunderbar dargestellt, wie denke ich denn darüber nach, wenn ich alle Ressourcen dieses Planeten möchte? Das ist angeblich meine Freiheit, Freiheit des Individuums. Das heißt aber für das nächste Individuum, dass er diesen Planeten nicht mehr bewohnen kann. Allein dieser einfache Gedanke zeigt ja, ich brauche einen ganz anderen Freiheitsdiskurs der Freiheit und Verantwortung anders ins Verhältnis zueinander setzt. Und dann gehen wir mal einen Schritt weiter. Auch ein banales Beispiel, zum Beispiel fragt man ja oft, wer muss jetzt verantwortlich sein, dass Unternehmen nicht Plastikflaschen auf den Markt bringen? Muss ich als Individuum sagen, ich nehme dann immer die Glasflasche, auch wenn sie teurer ist, muss ich als Individuum mich informieren, wo irgendwelche PEC-Stoffe oder PTE-Stoffe oder die BPA-Sachen drin sind? Oder muss das die Gesetzgebung regeln? Wenn du jetzt die FDP von heute hast, die würde wahrscheinlich sagen, die Unternehmen sind frei, freie Marktwirtschaft, was genommen wird, wird gekauft und gleichzeitig würde ich sagen, da kann ich auch eine Verantwortungsfrage stellen. Muss wirklich das Individuum in dieser Freiheit, die heute so groß ist, wo man jeder sich informieren muss, diese Entscheidung treffen? Oder kann der Staat da letztlich auch sagen, das Individuum muss die Freiheit davon haben, sich durch das durchzuwühlen, was eigentlich schon erwiesen schädlich ist, Beispiel Glyphosat. Und es ist unsere Aufgabe hier, die Freiheit, den Bürger zu schützen. Das ist eine Freiheit, dass er frei ist von dieser Sorge. Und ich glaube, dann wäre die FDP bei einem Freiheitsdiskurs, wo viele aufhorchen würden.
Aber du hast ja auch bei jedem dieser Themen die starken Lobbyinteressen, die jedes Mal mit der Freiheit argumentieren. Das war ja auch letztendlich die Zigarettenindustrie, die konnte das ja auch immer. Ne? Die haben immer diese Freiheitsstudien gesponsert. Und der Subtext war ja immer, ich habe die Freiheit, ich kann im Zweifel auch selber entscheiden, wenn ich meine Gesundheit ruinieren will. Ne? Und also nachdem sie nicht mehr behaupten konnten, Rauchen ist nicht schädlich für die Gesundheit, weil das widerlegt war.
Aber du erinnerst dich, alle Rauchverbote, die kamen, kamen über das Passivrauchen. Nicht über die Gesundheit des Rauchers.
Ja, das stimmt. Ja, aber da bin ich aber, genau, da wollte ich sagen, da bin ich auch liberal. Es ist eine freie Entscheidung am Ende. Und ich glaube, unser Solidaritätsgedanke sollte auch dahin gehen, dass wenn das etwas kostet, das Gesundheitssystem, dann ist das so. Ich sage ja auch keinem, der Skifahren geht, du darfst das nicht, weil nachher kostest du vielleicht. Da waren schon gute Diskussionen in dieser Freiheitsfrage drin. Ich glaube, dass du den wichtigen Punkt wieder aufgebracht hast, nämlich Verantwortung für die anderen. Ne, meine Freiheit, also wenn ich im Freien stehe und rauchen will, soll ich das doch tun. Das ist ja meine Entscheidung. Aber in dem Moment, in dem ich andere, und wo erwiesen ist, dass Passivrauchen eben auch Krebs erzeugen kann, dann kann ein Regulierungsmoment entstehen und dann kann ein Diskussionsmoment entstehen. Gerade gab es eine Meldung, dass Thunfisch, Blauthunfisch, dass der plötzlich wieder in den Meeren ist, weiß ich, weil ich neulich mit Nicole Diekmann geredet habe, die ja immer gute Nachrichten sucht.
Verzweifelt. Die immer
verzweifelt, aber sie fand Grüße. Sie. Nämlich Grüße. Dieser Thunfisch, der blaue, der auch sehr lecker ist leider, dass der wieder mehr in den Meeren ist, weil man eben Gesetze erlassen hat, die das fördern. Also man kann durch Gesetzgebung natürlich viel erreichen und das nutzen wir zu wenig und nehmen die Freiheit als Entschuldigung für die Interessen der Lobby. Und das ist natürlich auch eine große Krise, in der die FDP steckt, weil ich glaube, deswegen fliegt sie auch raus bei den Bürgerinnen, weil sie wissen gar nicht, wovor die FDP gerade wirklich sie schützt. Auch das ist, wie schützt du meine Freiheit, eine Frage.
Die großen Fragen.
Jagoda, du hast gerade schon den Begriff Verantwortung ins Spiel gebracht und da habe ich mir hier in deinem Pamphlet eine Stelle dick markiert. Da kommt das Wort auch vor.
Jetzt habe ich nur ein Pamphlet, definierst du wie? Also Pamphlet bitte um Definition.
Das muss ich mal kurz googeln.
Naja, das würde ich aber gerne haben,
abschätzig. Dass du das googelst. Ja, stimmt, du wolltest ja gerade. Also hier steht Schrift, in der jemand oder etwas in scharfer Polemik, häufig nicht sehr sachlich, angegriffen oder geschmäht wird. Okay,
hältst du daran fest? Oder?
Entschuldigung, ich nehme den Begriff zurück.
Wunderbar. Entschuldigung angenommen.
Ersetze ihn als, würdest du, aber Streitschrift ist es ja eigentlich.
Ein Essay, ich finde es ganz okay, ein Essay.
Die großen Fragen.
Ja, Gunda, in deinem philosophischen Essayband Sanfte Radikalität schreibst du auf Seite 12. Der Einzelne kann immer auch Verantwortung übernehmen, statt anderen nur vorzuwerfen, dass sie die Dinge nicht so tun, wie man es selbst richtig fände. Selten bleibt man dabei lang allein. Diese Art, das politische System für die Bündelung von Kräften zur Durchsetzung eigener Interessen zu nutzen, findet sich derzeit leider eher bei rechtspopulistischen oder gar rechtsextremen Kräften. Deswegen wollen wir jetzt mal an dem Punkt über dein Buch sprechen. Wie gesagt, es geht ja dir viel darum, wie kann man sich einbringen und warum ist eigentlich der Marsch durch die Institutionen, ne, den die 68er damals angetreten sind, so unsexy geworden, dass die Klimaschützer jetzt eigentlich lieber nur noch Schule schwänzen und auf der Straße demonstrieren wollen, während den Marsch durch die Institutionen die Rechtspopulisten oder Rechtsradikalen antreten. Also ist das einfach, was wir dem vorhin als Pendel besprochen haben?
Also erstmal danke, dass ihr das auswählt, weil in dem Buch gibt es ja verschiedene Aspekte, aber das ist für mich wirklich ein zentraler Aspekt, den ich auch erst verstanden habe, als ich dann in Heidelberg gesagt habe, ich gehe und setze mal ein Projekt um. Also zu erleben, wie aus einer Idee, die vorher eine kleine Gruppe von Menschen gefordert hat, eine Idee wird, die in der Kommune verankert wird, die die ganze Stadtverwaltung unterstützt und zu merken, was da plötzlich für eine Maschine lostritt, ne? Wie aus einer Idee, die eigentlich eine Nischenidee war, also ein Haus für ein Haus der Kulturen zu machen, wo es einen Verein gibt, der vielleicht 100.000 Euro bekommt und dann mal sehen, was aus ihm wird, habe ich mit der Kommune gemeinsam eine Idee entwickelt, dass die Stadt sagt, wir sind exemplarisch. Heidelberg hat eine atypische Migrantenmilieu, atypisches, eher wie Toronto. Wir können hier ein bisschen laborartig auch etwas anderes ausprobieren und für andere deutsche Städte vielleicht Ideen umsetzen. Und dann hat die Kommune selbst gesagt, wir machen ein International Welcome Center. Die Zuwanderungsbehörde geht auf ein Fabrikareal, wird zur Willkommensbehörde. Wir mit dem Interkulturellen Zentrum sind dann auch dort und verzahnen, ne, die Menschen, die sofort kommen. Wir machen Kulturarbeit. Lobbyarbeit, fahren Debatten, haben 100 NGOs. Also eine Idee, die eine Nische war, wurde plötzlich etwas, was heute eine stabile städtische Einrichtung ist, kein Projekt, hat die Mittel sicher und Zukunft klar. Und da wurde mir klar, irre, das ist ja die Kraft der demokratischen Institutionen. Das ist, wenn ich eben nicht nur auf Vorträge gehe und die Opferrolle singe und sage, die lassen uns nicht oder ich bin die Migrantin, die Ungehörte und alle Ausländer können und dürfen nicht. Das war nun mal so gefühlt und vielleicht auch in weiten Teilen in vielem richtig, aber es gibt heute viele Menschen, die kennen die demokratischen Strukturen, aber nutzen sie nicht. Und das einmal erlebt zu haben und gerade jetzt in der Situation, wo ich sehe, wie viel Kraft rechte Kräfte darin investieren, in diese Institutionen zu kommen, weil sie ihre Wirkmacht kennen, weil sie wissen, wie du es rückabwickeln kannst, und frage ich mich, wo sind jetzt diese ganzen klugen Menschen, die sagen, wir müssen dauernd auf die Straße, vor Fridays for Future, vor Corona, die vielen Menschen, wo ich immer sage, guck doch bei euch direkt, was kann man tun, um diese Demokratie zu stabilisieren? Also muss ich die letzte Generation werden oder muss ich die nächste Generation im Gemeinderat und im Parlament werden? Das heißt, was ist jetzt wieder die Zukunft? Und dieses Buch ist für mich auch tatsächlich so eine Intervention. Natürlich, also kein philosophischer, also ich bin keine Philosophin, sondern Schriftstellerin, sehr Montaigne bezogen. Und ich habe tatsächlich mich in der Aktion, im Machen überzeugen können, wie unglaublich gut diese Demokratie ist. Und deswegen wissen die Rechten auch, dass wenn sie in diesen Strukturen sind, können sie mit diesen Strukturen alles machen, alles aushebeln, alles rückabwickeln. Und alles, was dieses demokratische Grundgesetz bietet, was unsere Ordnung, sogar die Tagesordnungen, ne? Man hat ja in Thüringen diesen Streit um die Tagesordnung, diese urdeutsche Art, über die Tagesordnung zu streiten. Und ich habe das lieben gelernt. Da ist aber ein ganz großer Gerechtigkeitsgedanke drin, ja, dass du am Ende über diese strenge Regeln irgendwie Ideen einbringen kannst. Und das tun im Moment vor allem die Rechten. Und die jungen Menschen sind im Aktivismus und sagen, ich will nicht in die Politik, sind alle korrupt, die Institutionen wollen wir nicht, zu viel Lobbyismus. Und unsere Demokratien sind insofern etwas träge geworden. Und deswegen die sanfte Radikalität ist, die Radikalität von den Straßen ein bisschen zurückzunehmen, aus Twitter mal gehörig rauszunehmen, da ist Algorithmus sowieso nicht mehr aus der Wut herauszukommen und tatsächlich zu nutzen, was wir an Strukturen haben und da die Ideen umzusetzen. Wir haben jetzt hier ein Projekt, in dem eine Stadt die Einwanderungsgesellschaft aktiv, proaktiv gestaltet. Und das ist sozusagen meine Ambition, das mit diesem Buch deutlich zu machen.
Du hast ja in diesem Projekt erfahren, wie wichtig dann irgendwie Kommunikation ist und sich auch mal zurücknehmen. Deswegen ja wahrscheinlich auch diese sanfte Radikalität. Weil es ist ja so schön einfach, sich irgendwie hinzustellen und zu sagen, alles scheiße oder krieg mal euren Hintern hoch oder was auch immer. Sondern Leute mitzunehmen auf so einem Prozess und auch in dieses Klein-Klein reinzugehen, das ist ja auch unglaublich anstrengend. Und Dinge zusammenzuführen, zu strukturieren, Tagesordnung etc. pp., da verzweifelt man ja auch regelmäßig und auf dem Weg dahin. Ne? Du beschreibst, es lohnt sich, es zu machen. Und gleichzeitig merken wir aber, belohnt, gerade in unserer Öffentlichkeit, werden ja genau die anderen, nämlich die, die es nicht machen, die einfach einen raushauen. Ja, wir haben ja den Weltchefredakteur gerade irgendwie auch schon mal kurz benannt, mit der Poschardt-Falle, der dann am Wochenende unter einem Tweet von migrantischem Müll schreibt und so, wo man sich wirklich denkt, wo sind wir eigentlich gelandet? Ja, dass irgendwie ein Weltchefredakteur sich mit großen Schritten einer Verurteilung wegen Volksverhetzung nähert oder zumindest da in den Dunstkreis dessen gerät. Was lässt dich hoffen, dass man das hinbekommt, dass man die Leute wieder dahin kriegt, dass man sagt, ihr müsst euch engagieren, ihr müsst was machen, macht's im Kleinen, es nützt einfach nichts, sich irgendwie auf den Marktplatz zu stellen und zu schreien, alle doof.
Also erstmal danke für eure Lesart und danke, dass ihr es so gut verstanden habt. Und es stimmt, ich habe wirklich 2012 meinen letzten Roman geschrieben, Restaurant Dalmatia, und bin dann da rein, weil ich was verändern wollte, weil ich dachte, das kann nicht sein, dass das mit meiner Generation gerade so weitergeht, wie bei meinen Eltern schon. Und ich habe in diesen 10 Jahren, natürlich konnte ich nicht 3 Sachbücher schreiben, wo ich irgendwie, meiner Ansicht nach gab es die letzten Jahre dann, je härter der Take auf Twitter, desto schneller das Sachbuch. Und das Sachbuch hat dann auch ganz schnell den angeprangert und jenen. Und ich habe in der Zeit halt oft bis Mitternacht da gesessen und habe Menschen zusammengebracht. Ich habe irgendwie gesagt, ich wollte meine Theorie der Praxis zum Test vorwerfen. Ne, weil ich war in den USA, ich war in Toronto. Ich glaube daran, dass Demokratien mit Pluralität umgehen können und dass das Teil der Demokratie ist im Moment, dass es auch härter geworden ist im Streit, denn wir sind pluraler geworden. Wir haben aber die Mittel dazu. Und ich habe die Hoffnung, weil ich es konkret erlebt habe. Also ich habe Momente erlebt mit Menschen, da hat ein Mann zu mir gesagt, ihre Migranten-Schrotthalde braucht hier niemand in der Stadt. Und ich habe geschluckt und ich bin gegangen und die Scham ist erstmal bei dir selber. Du denkst, boah, bin ich eine, mache ich eine Migrantenschrotthalte? Und dann weiß ich, ich mache aber im Auftrag von vielen Menschen und das musst du erstmal verarbeiten. Und da, auf Twitter würden so Leute natürlich anprangern, Screenshot, Rassist und dumm, dumm, dumm. Und dann wäre der Typ erledigt worden. Und für mich war so, ich bin gegangen und habe gesagt, okay, ich bin, aber ich brauche auch seine Stimme. Ich brauche eine Mehrheit. Ich brauche Menschen, die das richtig für sich finden und ich werde verhandeln. Und dann führst du Gespräche, bietest Veranstaltungen an. Dann gab es Abende, da kam ein Mann, der ähnlich denkt. Und ich hatte einen jungen Verein angeraten, in dem auch Frauen mit Kopftuch dabei waren. Und dann kam der zu mir und meinte, ja, wollen Sie mich jetzt hier irgendwie über den Tisch ziehen und so? Warum soll ich jetzt mit den Mädchen mit Kopftuch arbeiten? Und dann hätte ich sagen können, was sind Sie denn für ein Rassist? Sie kommen jetzt mal in meinen Antirassismus-Vortrag. Und ich hab halt in aller Ruhe gesagt, Sie gehen mal dahin, das ist Ihre Gruppe, arbeiten Sie mit denen, wir gucken nachher, was rauskommt. Und dann kam er raus und umarmte mich. So glücklich habe ich den noch nie gesehen. Der war von einem Stadtteil. Und dann sagte er, Frau Matsch, das sind ja tolle Frauen, das sind ja tolle junge Frauen und die machen jetzt mit mir im Stadtteil dieses und jenes Projekt und die haben junge Männer, die helfen uns beim nächsten Fest irgendwie die Bänke zu tragen. Und da habe ich kapiert, wir müssen raus aus dieser Twitter-Polarisierung, wir müssen ins Direkte. Warum haben die Rechten im Osten so viel Zulauf? Weil die waren da. Ne, als Strukturen bröckelten, die waren da. Und dieses Dasein, dieses für die Demokratie Dasein, aufbauen, das Klein-Klein aushalten. Und ich habe die Hoffnung, weil ich gesehen habe, wie Menschen gelernt haben, wie sie sich entradikalisiert haben, wie Wut schwindet, wenn du plötzlich ins Gelingen kommst und ins Gestalten.
Ich bin nämlich tatsächlich auch über eine Stelle gestolpert, wo du geschrieben hast, präzises Hinhören, der Wunsch, Lebenswirklichkeiten für andere zu verbessern, wird überlagert von Kulturkämpfen. Das ist gut, das sagen wir alle ständig. Und dann schreibst du aber den Satz, diese Diskussionen sind voller Aggressionen, weil angeblich rechte Kräfte bekämpft werden müssen. Und über dieses angeblich bin ich dann schon gestolpert, aber du meinst es nämlich genauso, der Vorwurf ist so schnell gemacht und damit sind die Fronten so verhärtet. Ich meine, das ist wirklich was, wer ab und zu in Ostdeutschland unterwegs ist, weiß, dass das natürlich nicht alle AfD-Wähler schlechte Menschen sind, aber dass es natürlich wirklich ein weiter Weg ist, die dahin mit abzuholen, was du jetzt beschrieben hast. Und es gibt ja auch die Gegensicht zu sagen, man muss auch mal widersprechen, man muss auch mal sagen, das ist aber Quatsch, was du erzählst.
Ja, das haben wir aber doch jetzt sehr lang versucht. Versuchen wir das nicht schon seit Pegida? Versuchen wir nicht seit Pegida von Faktencheck bis das ist Quatsch, was du erzählst und verhärten nicht die Grenzen. Und mir geht es wirklich darum, deswegen sage ich ja, wir brauchen neue Ziele auch in dieser Demokratie. Wir haben nächstes Jahr Bundestagswahl. Was sind denn die Ziele? Wo wollen wir denn hin? Ja. Was ist denn die Zukunftsvision? Das ist im Moment, glaube ich, eine Demokratielücke, die wir haben. Und da ist mein Wunsch, dass wir es schaffen, in diesen nächsten 12 Monaten nicht dem Agenda-Setting von rechts, das letztlich nichts Innovatives zu bieten hat. Ich sage immer, wer irgendwie eine Demokratie unterstützen will, der braucht Hoffnung, der braucht Zuversicht, der braucht Verbindung, der braucht vielleicht sogar etwas wie pathetisch bei manchen Aktivisten, aber es ist schon richtig, auch von Liebe zu sprechen. Wie gewinnen wir wieder einen liebevollen Umgang?
Und mit diesem Appell sagen wir ganz herzlichen Dank an Jagoda Marinic. Wer da noch tiefer einsteigen will in dieses Thema, in die sanfte Radikalität, der kauft ihr Buch, das den gleichen Titel hat und den Untertitel Zwischen Hoffnung und Wandel, erschienen im S. Fischer Verlag. Wir sagen ganz lieben Dank fürs Mitmachen und für die Debatte. Bis bald.
Ich danke euch für die Debatte, fürs Lesen und auch fürs Mitmachen lassen.
Ja, gern. Und wenn Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, auch bei uns mitmachen wollen, nichts ist einfacher als das, weil wir hören es ja immer wieder. Ich höre euch jede Woche. Ich will auch mal hören, wie wird die große Politik so am Stammtisch, ne, von den einfachen Leuten, die schon 3-8 auf dem Kessel haben, diskutiert. Und deswegen kann ich die Woche gar nicht ohne euch verbringen. Kann ich euch mal was Gutes tun? Und da sagen wir, müssen Sie nicht, aber tun Sie doch mal anderen Hörern was Gutes. Die finden uns nämlich leichter, wenn Sie uns weiterempfehlen, ne, den Link zu dieser Folge zum Beispiel mal teilen. Oder wenn Sie ein paar Sterne oder eine Bewertung dalassen, dann wird denen das schneller angezeigt. Und Sie, wenn Sie keine Folge verpassen wollen, abonnieren.
Genau, und wir sagen Danke für heute bei unserem Producer Jan Bastian Buck, der sich immer die Mühe macht, unser Gestammel in eine schöne Form zu schneiden. Und wir bedanken uns bei unserem Social Media Team. Das muss man ja auch mal sagen, die knien sich auch immer für uns rein in dieses kleine Projekt und bewerben uns in den sozialen Medien. Wir alle hören uns nächste Woche schon wieder, dann mit einem kleinen Herbstferien-Spezial. Wir freuen uns und sagen Tschüss, bis dahin, machen Sie es gut.